Ihr glaubt an Gott. Ja?
Ja.
Ja.
Okay.
Aber ohne, dass ihr ihn sehen könnt. Oder hat ihn schon einmal, wer mal gesehen? Okay. Mich könnt ihr aber sehen. Was braucht es denn? Was macht es denn möglich, dass ihr mich sehen könnt? Was gehört da jetzt alles dazu? Warum kannst du mich sehen, Bettina?
Meine Augen.
Ja, du hast Augen. Dann würde ich sagen, wir befinden uns im gleichen Raum. Sogar auf Zoom sind wir virtuell im gleichen Raum. Ihr könnt mich sehen, ich euch aber nicht. Dann, ich sehe niemanden, der mit einem Fernglas oder mit einem Opernglas da sitzt. Die Distanz, die Entfernung ist nicht so groß. Und es stehen jetzt nicht da viele Hindernisse da, ihr könnt mich einfach sehen. Der Weg ist frei sozusagen. Und es sind wir am Licht. Es ist hell. Ihr könnt mich sehen. Wir sind alle zusammen in dem Raum. Ist Gott in diesem Raum?
Ja.
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 Aber warum sehen wir ihn nicht?
Weil das dann uns so blenden.
Wahrscheinlich. Er ist unsichtbar. Er lebt im Unsichtbaren. Unsichtbar, was ist das? Das heißt, etwas ist hier, aber wir können es mit unseren Augen nicht sehen. Zum Beispiel wimmelt es da von Bakterien und Viren, wir können sie aber nicht sehen. Aber es ist Tatsache, die sind zuhauf da. Ja. Über das Unsichtbare steht in der Bibel etwas ganz Interessantes, wie übrigens zu vielen anderen Themen. Schauen wir, geht's mit den Folien? Sonst, ja, super. 2. Korinther 4,18 schreibt Paulus: Wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, ist vergänglich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wir, damit meint er die, die an Jesus glauben, die Christen. Wir, sagt er, schauen das Unsichtbare an. Also das macht doch für unseren Verstand absolut keinen Sinn. Unser Verstand sagt, wenn wir was Unsichtbares anschauen, können wir nichts sehen. Er sagt, der Paulus, auch, warum es gut ist, das Unsichtbare anzuschauen. Er begründet es auch in dem Vers. Das steht da. Warum sollen wir das Unsichtbare anschauen?
Ja? Es bleibt ewig.
Es bleibt ewig. Was heißt ewig?
Immer.
Immer. Alle Zeit. Immer. Es hat kein Anfang, kein Ende. Super. Und was ist jetzt ewig? Kennt ihr jemanden oder etwas, was ewig ist?
Jesus.
Jesus. Gott selbst ist der ewige Gott. Das Alpha und das Omega. Und sein Reich ist ein unsichtbares Reich. Und wir sollen also unseren Fokus auf dieses Unsichtbare legen. Es könnte also sein, dass wenn wir das Unsichtbare anschauen, etwas zu sehen kriegen. Natürlich nicht ohne Hilfsmittel. Sonst würden wir ja alle ständig, weiß ich was, alles sehen. Alles in der unsichtbaren Welt. Aber Gott hat uns was gegeben. Gott ist der beste Optiker der Welt. Und er hat jedem von seinen Kindern eine Spezialbrille angefertigt. Handmade in Heaven. Die Glaubensbrille. Die Glaubensbrille hat uns gegeben, damit wir durch Glauben sehen können, was unsere natürlichen Augen nicht sehen. Und diese Glaubensbrille, habe ich mir gedacht, hat zwei Brillengläser, so wie meine Brille. Einmal das Wort Gottes, damit meine ich alles, was im Wort Gottes geschrieben steht und auch das prophetische Wort oder ein Wort der Erkenntnis, dass Gott gerade in meine Situation hineinspricht. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir sehen. Zusammen mit Glauben und Heiligen Geist kriegen wir Durchblick, kriegen wir Einsicht und können wir hineinsehen in diese geistliche Welt, können wir Gott sehen. Und so möchte ich sagen, wenn wir bis jetzt Gott noch nicht gesehen haben, dann wird es Zeit. Weil es ist uns eigentlich alles gegeben, damit wir sehen können. Damit wir Gott sehen können. Wer kann denn Gott sehen? Jesus hat es beantwortet. Er hat in Johannes 3,3 gesagt, da ist dann Nikodemus zu ihm gekommen, ein Pharisäer. Und der hat irgendwie gespürt, da ist mehr an diesem Jesus dran. Und in diesem Gespräch sagt dann Jesus zum Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die erste Voraussetzung, sagt Jesus. Diese Wiedergeburt, die macht möglich, dass man das Reich Gottes sehen kann. Und dann braucht es eben Glauben. Davon spricht Jesus ein paar Kapitel später, Johannes 11, Vers 40. Da hat Jesus den Lazarus auferweckt, der tot war. Und Jesus sagt dann zu Lazarus, seiner Schwester, der Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube hätte dir ermöglicht, dass du siehst, was ich tun werde. Glauben zu haben lohnt sich. Das Wort Gottes verspricht nämlich denen, die glauben, eine Belohnung. Im Hebräer 11,6 schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das ist Gott, zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und wenn ihr glaubt, dann werdet ihr belohnt werden. Es ist fix, sagt das Wort Gottes. Warum jetzt spreche ich von diesem Glauben, vom Schauen, vom Sehen, Gott sehen? Auslöser war der Psalm 27. Seit Wochen ist mir der immer wieder begegnet. Da hat sich mir richtig aufgedrängt. Und es ist ein Psalm von König David. Und der ganze Psalm ist jetzt zu lang. Wir werden uns jetzt die ersten vier Verse mal anschauen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Es ist für euch ein bisschen klein, aber ja, es ist leider als PDF abgespeichert, statt als, wie sagt man, als PowerPoint. Deswegen ist es jetzt so klein geworden.
Alles gut.
Ja, ich denke, wenn man allein den ersten Vers liest, hat man schon Grund, an Gott zu glauben. Der Herr ist mein Licht. Nicht der Herr ist meine Dunkelheit. Der Herr ist Licht, er ist die Quelle des Lichts. Und Licht ist sichtbar. und macht anderes sichtbar. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Da finde ich auch das Wort Heilung, Heiland. Nicht der Herr ist mein Zerstörer und der mir Böses tut. Der Herr ist der, der mir Gutes tut, der für mein Heil ist. Vor wem sollte ich mich fürchten? In den Versen 2 und 3 beschreibt der David die Situation, in der er gerade steckt. Er befindet sich im Krieg. Um ihn herum seien feindliche Angriffe, denen er ausgesetzt ist. Unheil ist da. Aber er sagt, er fürchtet sich nicht. Er flieht zu Gott. Gott ist sein Zufluchtsort. Gott ist seine Hilfe. In Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Andere Übersetzung sagt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich, solange ich lebe, zu wohnen im Haus des Herrn. Alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Wo waren zur Zeit Davids der Tempel? Ja, es hat noch gar keinen Tempel gegeben. Wonach hat sich David gesehnt, wenn er schreibt, er möchte im Tempel sein? Ja, nach Gott selbst, nach ihm nahe zu sein, nach seiner Gegenwart. Es ist nicht das Gebäude an sich. Er wollte Gott nahe sein, von Herz zu Herz. Und dort möchte er still werden. Eine einzige Bitte. Eine einzige Bitte, sagt er, weil er gewusst hat, was die Hauptsache ist, oder? Und sind es nicht auch in unserem Leben unsere Kriege, unsere Kämpfe, diese schwierigen Zeiten, in denen uns klar wird, was das Wichtigste ist, was die Hauptsache ist. Im Haus des Herrn möchte er sein, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Woran erkennt man Freundlichkeit? Schaut mal euren Sitznachbar an. Oder dreht euch um, wenn ihr keinen Sitznachbar habt. Wonach erkennt man denn Freundlichkeit? Wo sieht man das? Wo sieht man Freundlichkeit? In den Augen. In den Augen. Und damit wir es nicht vergessen, auch damals war Gott ein unsichtbarer Gott. David sucht diesen unsichtbaren Gott. So wie der Paulus gesagt hat, auf das Unsichtbare schauen. Und ich kann fast diesen Gott, den David sucht, hören, wie er sagt, du David, du freust dich an meinem Heil, an meinem Licht, an meinen Segnungen. Aber ich möchte dir noch mehr geben als nur so Segnungen. Was denn? Wozu ladet denn Gott ein? Ich denke, er will, dass dieser David noch näher kommt, dass wir noch näher kommen. Weil in Vers 8, da betet dann der David, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. In seinem Herzen sind diese Worte, sucht mein Angesicht. Und der David beantwortet es dann wieder mit, dein Angesicht suche ich, Herr. Gott lädt ihn ein, lädt uns ein, sein Angesicht zu suchen. Und er sagt, wenn wir es suchen, dann werden wir es finden. Angesicht ist ein anderes Wort für Gesicht. Es steht halt in der Bibel immer, in meinen Übersetzungen zumindest, immer Angesicht. Deswegen sage ich euch heute auch immer Angesicht, okay? Suchen, ein Angesicht suchen vor allem, heißt für mich, ich muss wegschauen von etwas, was ich gerade anschaue. Ich muss die Blickrichtung ändern, oder? Ich muss vielleicht überhaupt umkehren, um Gott zu sehen. Von mir wegschauen. Wie oft kreist ich um mich selber? Aber Gott lädt mir ein, wegzuschauen, ihm näher zu kommen. Und es passiert etwas Wunderbares, wenn wir uns aufmachen und Gott näher kommen. In Jakobus steht, Kapitel 4, Vers 8, ja, der naht euch Gott und er wird sich euch nahen, sagt die Elberfelder Übersetzung. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Oder die Neue Lebensübersetzung sagt, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Unser Gott hat keine Berührungsängste, er lässt Nähe zu. Aber er sagt, mach du den ersten Schritt und dann komme ich dir schon entgegen. So wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? Er geht zurück und der Vater erwartet ihn schon. Er ist losgegangen, Gott hat ihn belohnt. Und ich zögere manchmal, diesen ersten Schritt zu machen. In die Gegenwart Gottes. Da sind Ängste da, da sind Zweifel da oder Scham. Und ich habe überhaupt dann Hemmungen, ihm in die Augen zu schauen. Die Angst, dass er ein finsteres Gesicht machen könnte. Aber wir haben es gehört, er ist Licht. Er ist hell, er hat ein helles Gesicht. Er ist im Licht. Er hat immer ein freundliches Gesicht, wenn wir kommen. Und in seinem Licht, in Gottes Gegenwart, wird mir immer das Kreuz Gott Jesu begegnen. Die Liebe Gottes, die Jesus für mich bis ans Kreuz gehen ließ. Und dann brauche ich mich nicht mehr verstecken. Da brauche ich nicht hoffen, dass er mich nicht entdeckt und nicht alles entlarvt. Er kennt doch alles. Und er ist Gott. Er erinnert sich daran, immer, dass er die Sünde ins äußerste Meer geworfen hat. Er vergisst nie, dass er uns vollkommen vergeben hat. Alles. Und dass er uns vollkommen erlöst hat. Das vergisst Gott nicht. Nur wir tun manchmal so komisch herum, oder? Und wenn, ich habe es schon öfter gesagt, wenn ich dann zu ihm komme, steht er nicht da mit dieser Liste. Ah, da hast du versagt, da hast du blöd reingeschaut, da hast du das falsche Wort gesagt. Er führt nicht Buch über unsere Fehler. Der Schuldschein ist zerrissen.
Amen.
Amen. Amen. So steht er mit offenen Armen da. Er wartet uns und er meint es gut mit uns. So gut, dass er in uns wohnt. Jesus hat uns am Kreuz vollkommen gereinigt durch sein Blut. Er hat uns vollkommen vergeben, vollkommen erlöst. Und er hat es möglich gemacht, dass wir ständig zu ihm kommen können, ständig in seiner Gegenwart leben können. Im Alten Testament hat einmal im Jahr der Hohepriester ins Allerheiligste dürfen, sonst niemand. Wir können ständig dort sein. Und durch den Tod am Kreuz wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, dauerhaft in uns. Wir sind jetzt dieser Tempel. Ich denke mir, auf Gott sich wohl wundert, wie wir uns ausputzen wollen. Wir uns immer besser machen wollen, immer mehr vorbereiten wollen. So etwas könnte man da überall irgendwo noch ein bisschen putzen. Wir kennen das doch so gut. Putzen, reinigen, sauber machen. Was passt noch nicht? Was habe ich gedacht? Was war falsch? Das ist völlig sinnlos. Anstrengend. Es lenkt so ab, denn Jesus hat mich befreit. Ich kann das Ding und das Kreuz legen. Ich darf wegschauen von mir und Gott selbst anschauen. Jesus hat nicht zu den Jüngern gesagt, strengt euch immer mehr an, strengt euch fest an. Er hat aber gesagt, Gott sagt immer wieder in seinem Wort, sucht mich, sucht mein Angesicht, sucht meine Nähe. Und so will ich ihn zur Hauptsache machen. Ich will auf ihn schauen. Ich weiß, dass ich dann in meinem Herzen zur Ruhe komme. Dass ich dann erkennen werde, dass ich erlöst bin und dass ich befreit bin. Das werde dann in meinem Herzen erkennen, wenn ich ihn sehe. Als ich mich für die heute vorbereitet habe, hat Gott zu mir gesagt, da haben wir Folie, gib mir die Vorstellung, du müsstest dich bewähren. Ich möchte von dir, dass du mein Angesicht in deinem Herzen bewahrst. Und es ist mein Blick der Liebe, der es dich ans Ende deines Machens und deiner Lügen bringt. Das Ende unseres Machens, das haben wir verstanden, oder? Unsere guten Werke, unser selber uns ständig bearbeiten. Das hat ein Ende gefunden in Gott, in Jesus, durch seine Liebe. Und er hat mir gesagt, auch meine Lügen sind zu einem Ende gekommen. Ich belüge mir oft selber. Zum Beispiel so eine Lüge von mir heißt, jo, ich kenne Gott, ich weiß viel über Gott. Ich habe Bücherregale daheim, Bibeln, verschiedenste. Dann habe ich da ein Buch, ja, Gottes Gaben oder so wirkt Gott, so betest du. Dann denke ich mir, okay, ich kenne Gott. Habt ihr auch solche Bücher? Mhm. Vielleicht jetzt nicht Bücher zum Angreifen, aber das Wissen, da, der Platz zwischen unseren zwei Ohren, da kann im Glauben manchmal hinderlich und gefährlich sein. Mhm. Warum? Ich verrate euch ein Geheimnis, aber ihr sagt es nicht weiter. Gell? Da ganz tief drin in mir, da wohnen zwei. So ein giftiger, kleiner Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Die zwei, die interessiert gar nicht, wie dieser Gott ist. Die wollen viel wissen. Wissen, wissen, wissen. Und sie sammeln immer Wissen, Wissen und Wissen. Und dann wächst aus mir so Unkraut raus. Religiöse Besserwisserei. Religiöse Überheblichkeit. Ich weiß es doch. Ich kenne doch Gott. Ich habe es doch gelesen. Ich habe es doch verstanden. Und zum Schluss leider auch Lieblosigkeit. Wissen, das sich nicht mit der Liebe Gottes verbindet, das macht überheblich, das bläht auf und führt nicht zu Gottes Erkenntnis. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben auch mit Jesus gelebt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Ich weiß über Gott Bescheid, ja. Aber kenne ich ihn so von Angesicht zu Angesicht? Kenne ich die Seychellen, weil ich mal einen Reiseführer gelesen habe? Führe ich ja Ehe, weil ich ja Ehebuch einmal gelesen habe? Oder verstehe ich meinen Mann, weil ich Bücher gelesen habe, wie der Mann ist? Wie seine Eigenschaften sind? Die Bibel sagt man, ist eine Gebrauchsanweisung für Christen. Wirklich. Ist sie ein Verhaltenskodex? Ein Benimmbuch? Das Wort Gottes ist die Bibel. Aber das Wort Gottes ist ja eine Person. Jesus ist das Wort, kommt Johannes, das Johannesevangelium an. Jesus ist eine Person, das Wort Gottes ist eine Person. Eine Person hat ein Gesicht, eine Person hat ein Herz, das schlägt, Deswegen heißt es ja, das Wort Gottes ist lebendig. Und je länger ich mich mit dem Wort Gottes befasse, und das sind jetzt schon 40 Jahre, desto mehr verstehe ich, es sind nicht einfach nur Geschichten über die Werke Gottes drin, was alles passiert ist, sondern dass in dem Wort Gottes wirklich ein Schatz drinnen ist. Da versteckt sich dieser Charakter unseres Gottes, dieses Wesen unseres Gottes, der zu uns, mit uns, sagt man, mit unserer Beziehung pflegen möchte. Aber den finde ich nur, wenn es mir nicht einfach nur um Wissen geht, wenn ich die Bibel lese, sondern wenn es um ihn geht, wenn ich ihn suche, wenn ich darin suche, ihn zu erkennen, sein Angesicht zu sehen, seine Freundlichkeit. Wenn in meiner Ehe für meinen Mann vielleicht die beste Putzfrau bin und die beste Köchin, und wenn er daheim ist, nur so um ihn herum wuchs, der immer macht und macht, aber mich nie zu ihm setze, mit ihm Zeit verbringe, habe ich wohl den Segen verpasst, den Segen der Ehe. Wenn die Braut Gottes, denke ich, einen Bräutigam nicht sucht, fehlt auch was. Denke, die Gemeinde als Braut Christi kann als gesamtes Gott nur so neu sein, wie jedes einzelne Glied darin Gott sucht, Gottes Angesicht sucht, Gottes Nähe sucht. Aber ich bin überzeugt, wo Christen Gottes Angesicht kennen, weil sie suchen, weil sie nicht zufrieden sind mit Theologie, mit Lehre, mit Werken. Ich sage nicht, dass Lehre und Werke nicht sehr wichtig sind. Aber wenn wir mehr auch diesen anderen Aspekt suchen, dieses Angesicht Gottes, dann denke ich, dann sehen wir Gott, dann wird in uns Leidenschaft geweckt, dann wird in uns Liebe zu ihm geweckt. Die Liebe ist das Höchste. Dann findet der Heilige Geist Freiraum. Freiheit hat er dann zu wirken. Dann ist nicht mehr wichtig, wie ich es in den letzten Jahren immer gemacht habe, was wir in den letzten Jahrzehnten immer gemacht haben. Dann, wenn wir Gott begegnen, dann wird das erweckt, dann wird unser Herz erweckt. Dann bricht da das Eis und die Liebe Gottes überschwemmt unsere Herzen. Und dann, denke ich, wird Einheit gelebt. Dann wird es möglich, was wir uns wünschen, Einheit zu leben mit anderen. Weil dann ist der eine erkannt worden. Im einen waren wir eins. Dann ist nicht mehr wichtig, wie meine Theologie ist, dann sind wir eins. Dazu heißt es halt immer wieder, wegschauen von mir. Wenn ich in einer Beziehung mit einem Menschen nicht klarkomme, heißt es, ich muss mich zusammensetzen, ich muss mich mit ihm austauschen, ich muss ihn anschauen, wegschauen von mir. Wenn es in der Gottesbeziehung ein bisschen lasch hergeht, dann heißt es, sich zu ihm setzen, seine Nähe wieder suchen und ihn anschauen. Ich will ja nicht nur wissen, dass mein Mann frei hat und den ganzen Tag daheim ist, aber ich sehe ihn nie, weil er sich vielleicht den ganzen Tag im Keller verkrümelt und er ist für mich unsichtbar im wahrsten Sinn des Wortes, sondern da habe ich die Sehnsucht, wo ist er? Ich möchte mit dir leben und ihn suchen. Und ich möchte ihn sehen, ich möchte mit ihm reden, seine Stimme hören. Und das ist bei Gott auch möglich, alle Zeit. Es kann aber sein, dass ihr ein falsches Bild habt von Gott. Eine falsche Ansicht sozusagen. Und ich sag's mal so, möglicherweise haben wir manchmal in der Bibel die falschen Stellen markiert. Was meine ich denn damit? Klingt herausfordernd, ich weiß. Ein Erlebnis von mir, ich muss leider immer wieder trinken, Jesaja 59, steht, Denn das hat in der Bibel unterstrichen, diese Verse. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zu retten und sein Wort nicht zu schwer. Mein, vielen Dank. Sein Ohr nicht zu schwer zu hören. Super Vers. Also wenn wir den nicht unterstrichen haben, dann haben wir ihn einfach übersehen. Der ist wirklich zu unterstreichen.
Ja, ja.
Dann geht's weiter. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Was hat der Vers mit mir gemacht? Ich habe gelesen, ich habe nur mal Teil 2 gelesen, nur mal den zweiten Teil, und ich habe Angst gekriegt. Ich habe mir gedacht, oh je, es gibt eine Scheidung zwischen Gott und mir. Ich habe mich geschämt, ich habe mich schuldig und schlecht gefühlt, weil es steht ja da, meine Vergehen sind es. Meine Schuld, meine Sünde. Ich bin die Böse, ich habe Böses getan. Das Kreuz, die Erlösung, ganz weit weg in dem Moment. Und dieses falsche Gottesbild, das ich seit meiner Kindheit mit mir herumgetragen habe, hat sich da bestätigt. Ich bin die Schlechte, ich habe Gott enttäuscht, es ist eine Trennung da. Das kann mich Tag und Nacht beschäftigen, kennen Sie ja sowas. Und deswegen sage ich jetzt den falschen Vers unterstrichen. Es ist nicht der Bibelvers falsch. Und es ist auch nicht der Bibelvers schuld dran, dass ich das so auffasse. Gell? Aber mir hat einfach meine Prägung, meine Vorstellung, wie dieser Gott ist, einfach abgebracht von der Wahrheit. Dieses ewige Suchen nach meiner Schuld, was habe ich nicht richtig gemacht, kann die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Muss sie aber nicht. Muss sie wirklich nicht. Paulus schreibt seinen Titus. Er schreibt, Jesus hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und Amen. Bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Wir können Gutes tun, nicht immer auf das Schlechte uns fokussieren. Wenn wir für uns angenommen haben, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dann sind wir rein. Rein. Rein von Sünde. Rein. Blitzeblank rein. Dann haben wir reines Herz bekommen, sagt die Bibel auch. Und Jesus hat ein wunderbares Versprechen für die, die ein reines Herz haben. Im Neuen Testament, bei den Seligpreisungen, das schreibt, sagt doch Jesus, selig oder glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn, was heißt er denn denen? Den Menschen, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Also Gott sehen können die, die von Neuem geboren sind, die Gott an Gott glauben und seinem Wort glauben, in denen der Heilige Geist wohnt und die ein reines Herz haben. Bist du so eine Person? Gehörst du zu diesem Personenkreis? Dann freu dich, du kannst Gott sehen. Hat mir nicht so ungläubig angeschaut. Ihr könnt Gott sehen. Und weil ich euch zuerst einen Bibelvers aus dem Alten Testament gebracht habe, in dem die Rede davon war, dass Gott sein Angesicht verhüllt, möchte ich euch noch einen anderen Vers aus dem Alten Testament bringen, in dem Gott sagt, er wird sein Angesicht zeigen. Ezekiel 39, Vers 29. Ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Ist der Geist Gottes ausgegossen worden? Ist jetzt natürlich die Frage.
Ja.
Amen. Woher weißt du das? steht in der Bibel. Der Prophet Joel hat es zum Beispiel auch gesagt, dass in den letzten Tagen der Geist Gottes ausgegossen werden wird auf alles Fleisch. In der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, lesen wir dann, dass das passiert ist, dass sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Der Geist Gottes ist also ausgegossen. Damit heißt es, Gottes Angesicht kann jetzt gesehen werden. Erinnert sich euch noch an den Beginn von der heutigen Predigt? Was David gesehen hat, was David gesucht hat, als er Gottes Angesicht gesucht hat. Wir haben gelesen, die Freundlichkeit Gottes. Hat er gesagt, diese möchte ich anschauen, Tag und Nacht, und dort still werden. Und diese Freundlichkeit Gottes, die möchte ich auch erleben, die möchte ich erfahren. Und dazu möchte ich eben diese falschen Bilder, diese falschen Ansichten Gottes aus meinem Herzen rausschmeißen, damit ich das Angesicht Gottes sehen kann. Da braucht es halt manchmal wirklich einen inneren Wohnungsputz, Herzensputz. Ah, Daniel, wie der Schabbatisch draußen gestanden ist heute und so gestrahlt hat, ist mir rein einfallen, dass im Psalm, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber im Psalm 34 steht, wer Gott anschaut, der strahlt vor Freude. Er hat ein Stück der Herrlichkeit Gottes gestern erlebt und heute strahlt er und kann gar nicht mehr anders als strahlen. Ja, und im Psalm 105, Vers 4, da steht, dass diese Suche nach Gott ein bisschen Ausdauer verlangt. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Immer, alle Zeit und damit auch überall, wo wir gerade sind, können wir das Angesicht Gottes suchen, weil wir dafür geschaffen sind, Gott zu sehen. Deswegen sollen wir es suchen. Es hat ja Belohnung, wir können ihn sehen. Das soll eigentlich unser Lebensstil sein, dass wir Menschen sind, die Gottes Angesicht sehen, die ihm so nahe sind. Und dann werden wir frei, weil wir eben nicht mehr so mit uns selber immer beschäftigt sind. Dann schauen wir nicht mehr, was der andere gerade falsch gemacht hat. Dann haben wir viel weniger Ärger und Stress, wenn wir die Freundlichkeit und Liebe Gottes erkannt haben in seinem Angesicht. Jetzt nehmen wir noch ein Stück Wasser. Danke, Michael. Übrigens, habt ihr die Pflanze angeschaut? Könnt ihr euch erinnern, letzte Woche?
Ja.
Wasser. Wasser des Lebens. Zum Schluss jetzt. 14. September 2020 war es, also heute vor 5 Jahren, ich war auf Kreta. Und ich habe so ein Stück von diesem Angesicht Gottes sehen können. Und ich beschreibe euch, ich lese euch einfach jetzt so vor, wie ich es in meinem Tagebuch gefunden habe. Und versucht einfach ein bisschen mitzugehen, mitzuschauen, dieses Gesicht Gottes zu sehen. Okay? Auf dem Schoß meines himmlischen Vaters sitzend und ihm in die Augen schauend, sah ich wunderschöne türkisblaue Augen. Sie waren unsagbar klar, klar wie reines, frisches Wasser. Dieses Türkis ließ sie strahlen und leuchten wie Licht. Und als ich länger in diese Augen schaute, sah ich Wellen wie Wasser. Doch es waren Wellen der Liebe, die aus seinen Augen in mich hineinflossen. Und während ich diese Liebe aufnahm, indem ich einfach auf seinem Schoß sah und in seine wunderbaren Augen sah, sagte er zu mir, fühle dich nie mehr ungeliebt, ich liebe dich, fühle dich nie mehr angegriffen, wehre dich nicht mehr, habe nicht mehr Angst, ich liebe dich, zieh dich nie mehr aus Furcht oder Scham zurück, denn du bist geliebt. Ich liebe dich. Der Heilige Geist ist dein Siegel, das ich dir gegeben habe. Wenn das Gefühl der Angst kommt, wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann halte sofort inne und hör ihm zu. Er ist der Geist der Wahrheit. Er beteuert dir, wie sehr du geliebt bist. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. In meinem Sohn habe ich dir alles geschenkt, weil ich dich liebe. Du bist geliebt, ob du es fühlst oder nicht. Du bist geliebt und meine Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Sie ist ohne Ende, sie ist immer da, sie hört niemals auf und sie erreicht dich überall. Es war heute vor 5 Jahren. Und ich habe kein zweites Mal das so erlebt. Und ich habe mir manchmal gedacht, habe ich was falsch gemacht? Kennst du mich schon, oder? Immer suchen, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich das nicht mehr so erlebt habe, diese Augen nicht mehr so gesehen habe. Und dann habe ich die Predigt so zusammengeschrieben, dann ist mir es aufgegangen. Es ist wie mit Gummibärchen. Gib einem Kind ein Gummibärchen. Was macht das Kind damit? Wenn es ein einziges Gummibärchen bekommt, das Kind isst es und kommt wieder. Oh, du hast die XXL-Packungen. Das kommt wieder. Gott hat mir quasi ein Gummibärchen gegeben. Und er hat ganz viele solche Gummibärchen. Er hat die XXXXXL-Packungen. Aber ich bin nicht gekommen. Ich habe mir eingeredet, dass ein Gummibärchen, also einmal in seine Augen zu sehen, schon so großzügig war, so wunderschön war, dass das reicht, dass ich jetzt zufrieden sein soll. Aber was macht denn ein Gummibärchen? Es macht ja Lust auf mehr. Und Gott hält immer dieses Mehr in der Hand. Und wartet, ich bin nicht gekommen, weil ich meine Sehnsucht nach mehr in meinem Herzen ganz tief unten vergraben habe. Weil ich habe gespürt, ich möchte es wieder, aber gleichzeitig diese falsche Vorstellung zu haben, er gibt es mir nicht nochmal, war so schmerzhaft für mich, dass ich es lieber verdrängt habe. Dass ich nicht gesehen habe, da gibt es eine ganze Packung davon. Und wenn du Gottes Gegenwart oder irgendein Segen Gottes erlebt hast und wunderst dich, ja warum nicht mehr? Warum erlebe ich das nicht mehr? Dann möchte ich sagen, vergrab diese Sehnsucht nicht in dir. Es ist wie ein Gummibärchen, macht Lust nach mehr. Du kannst heute wieder zu ihm kommen und heute wieder gesegnet werden. Und es gibt Grund zur Hoffnung, dass du Gottes Angesicht sehen wirst. Erstick diese Sehnsucht einfach nicht. Diese Sehnsucht hat das Versprechen dabei, dass du ihn finden wirst. Deswegen gibt es diese Sehnsucht, weil es ein Versprechen dazu gibt. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und so möchte ich am Schluss einfach dieselben Fragen nochmal wie am Anfang stellen. Kannst du Gott sehen? Mit Augen gesehen, mit unserer Glaubensbrille. Er ist uns nahe, er ist im selben Raum wie wir, er wohnt in unserem Herzen. Es gibt kein Hindernis, das ihn verdeckt. Der Vorhang ist im Tempel zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es gibt keine große Distanz eben. Niemand braucht ein Opernglas oder ein Fernglas. Möchtest du Gottes Angesicht sehen, seine Freundlichkeit in seinem Gesicht sehen, in seine Liebe? dann lade euch jetzt ein, dass wir das Abendmahl miteinander einnehmen. Weil Brot und Wein sind Zeichen seiner Liebe. Gottes Liebe, die sich in Jesus, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, uns völlig vergeben hat und den Weg bereitet hat, dem Vater ganz nah zu sein, so nah, dass wir sein Angesicht sehen können. Und ich lade euch ein, dass ihr dann selber vorkommt, euch Saft nehmt und Brot nehmt und dann wieder auf euren Platz geht und wartet, bis wir alle was haben. Und dann habe ich noch einen Vers, ein bisschen über den darf ich inzwischen dann nachdenken. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut.
Amen.
Amen. Amen.